Hier ist Dr. Ramona Pauli, live von der 6. Konferenz der International Clinical Society in Rom. Mein Gesprächspartner ist Professor Jürgen Rockstroh aus Bonn. Unser Thema sind die neuen HCV-Protease-Hemmer. Auf der Konferenz aktuell wurde eigentlich wenig dazu bzw. gar nichts dazu vorgestellt, aber ich würde das Thema doch gerne aufgreifen, weil nämlich die Protease-Hemmer Bucyprevir und Telaprevir voraussichtlich im September schon zur Verfügung stehen werden, also auch für die Praxis. Herr Professor Rockstroh, in aller Kürze, was bringen denn die neuen Substanzen?
Also ich denke mir, obwohl wir ja noch keine völlig ausgewählte Studien haben, sagen die ersten Zwischenanalysen, dass wir doch mit 30% mehr Ansprechraten, also 30% mehr Heilung bei Patienten mit HCV Genotyp 1.
Monoinfektion in dem Fall jetzt. Gibt es denn
Monoinfektion.
Das auch, kommen wir später noch zu. Ich wollte zuerst noch mal kurz auf die Monoinfektion eingehen. Gelten diese guten Daten für alle Patienten durchgehend oder gibt es Patientengruppen, die vielleicht nicht ganz so gut profitieren?
Also wir haben inzwischen ja viele Subanalysen gesehen und wissen, dass Patienten, die weit fortgeschrittene Leberfibrose haben, also Leberzirrhose, und vorher schon mal auf eine vorherige Therapie nicht angesprochen haben, sogenannte Non-Responder, dass die doch sehr schlecht ansprechen, wahrscheinlich in der Größenordnung von weniger als 10%. Das heißt also, wir müssen schon klar machen, dass wenngleich wir für naive Patienten und für Relapser insbesondere sehr gute, verbesserte Heilungschancen haben, es sicherlich difficult-to-treat Patientenpopulationen gibt, wo wir auch doch noch auf bessere Substanzen wahrscheinlich warten müssen.
Jetzt kommen wir zu den Co-Infizierten, zu dem HCV-HIV-Co-Infizierten. Da wurden ja, wie Sie bereits erwähnt haben, auf der CROI Daten vorgestellt, zu 4 Wochen und 12 Wochen Daten. Da hat sich natürlich gezeigt, dass diese Substanzen ganz hervorragend wirken, auch da. Das ist ja auch zu erwarten. Was ja natürlich interessant ist, kann man aus diesen Daten schließen, wie dann letztendlich der Outcome, die SVR-Raten sind?
Also ich glaube, was ganz beruhigend ist, ist, dass erstmal Woche 4 und 12 sich höchstens dadurch unterscheiden, dass in Woche 12 noch mehr unter Nachweisgrenze waren. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass bei all unseren Analysen, was ist denn hochprädiktiv für einen Therapieerfolg, eben insbesondere das Erreichen einer negativen Virus bei Woche 4 eigentlich der entscheidende Faktor ist, sodass wir jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass dieser Riesenunterschied in dem Ansprechen zwischen denen, die Triple-Therapie, also mit dem Protease bekommen haben, versus PEC und RIBA, auch bestehen bleibt. Natürlich können wir nicht sagen, aber wenn ich noch späte Durchbrüche haben, ist bei vielleicht HIV das Risiko vielleicht höher als bei nicht HIV-infizierten Patienten mit Hepatitis C, aber wir sind doch optimistisch, dass es auf jeden Fall einen deutlichen, signifikanten Unterschied mit besserem Ansprechen geben wird.
Also die Daten sind ja noch nicht vollständig. Wann können wir denn mit der Zulassung für die Co-Infizierten rechnen?
Ich befürchte, dass die Daten aus den Phase-2-Studien, wobei die Telepravir-Daten wahrscheinlich beim CROI vorgestellt werden und die Bucyprevir-Daten, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch fertig sind, werden wahrscheinlich, weil sie Phase 2 sind, nicht für die Zulassung ausreichen, aufgrund der kleinen Fallzahl der eingeschlossenen Patienten. Die Zulassungsbehörden, also die amerikanischen zumindest, haben ja den Firmen aufgelegt, in ihrem regulatorischen Werk an Unterlagen, die eingereicht werden müssen, Studien, die durchgeführt werden sollen, dass jetzt eben alle auch im Co-Infektionsbereich eine Studie mit einem N von ungefähr 300 einzuschließenden Patienten vorlegen. Und zwar für die Patienten meine ich ganz gut, ist, dass wir keinen Kontrollarm haben müssen und auch in den meisten Studien nicht auf eine Leberbiopsie bestanden wird. Was natürlich, sagen wir mal, für die Patienten viel einfacher macht, auch in diese Studien zu gehen. Und da wir aus dem Monoinfektionsbereich von diesen Substanzen meistens schon deutliche Daten haben, die uns eine recht gute Information über Nebenwirkungsprofil und solche Dinge geben, glaube ich, dass wir da ganz attraktive Studien jetzt auch dieses Jahr schon für unsere Patienten haben werden.
Studien, aber wann zugelassen?
Also die anderen Substanzen zugelassen, meines Erachtens nicht vor 2015.
So lange wollen wir ja mit der Therapie eigentlich nicht warten und HIV-Behandler sind nicht allzu ängstlich mit Off-Label-Use. Wen kann man denn jetzt gleich behandeln, wenn die Substanzen auf den Markt kommen?
Also ich denke mir, das ist so eine der ganz schwierigen Fragen, weil wir natürlich nur eingeschränkte Daten bei den co-infizierten Patienten haben. Aber ich glaube, wir denken natürlich zuerst an die Patienten, die es am dringendsten nötig haben, also solche mit Leberzirrhose, die womöglicherweise sogar schon auf der Transplantationsliste sind, wo man sich überlegt, sind das vielleicht doch noch Kandidaten. Da ist es ja eher so, dass insbesondere vorherige Non-Responder mit Zirrhose doch sehr wenig Ansprechchancen haben und sich das einfach gut überlegen muss. Ich denke mir nur, bevor man gar nichts macht oder einfach nur auf eine Transplantation irgendwann hofft, dann erscheint man zumindest Überlegung wert, ob man das versucht. Immer daran denken, dass man ja bei Nicht-Ansprechen bei Woche 4 auch schon abbrechen kann. Das heißt, es muss ja kein kompletter Zyklus sein. Man kann es ja wirklich sehr erfolgsabhängig machen. Insofern meine ich, muss man das in jedem Einzelfall mit dem Patienten ganz genau diskutieren. Ich denke mir, die Patienten, die ganz niedrige oder gar keine Fibrose haben, also F0, F1, bei denen haben wir ja eigentlich viel Zeit. Und dann denke ich mir, wenn man bedenkt, dass doch erste Daten zu interferonfreien Therapien da sind, einmal tägliche Therapien mit ganz anderen oder im Moment zumindest besser aussehenden Nebenwirkungsprofilen in Kürze zur Verfügung stehen, dann sind 3 Jahre Wartezeit gar nicht so lang. So sich da denken würde, würde man doch vielleicht lieber die Patienten ermuntern, auch erstmal ein bisschen abzuwarten, bis erste Erfahrungen mit diesen neuen Substanzen vorliegen. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die so irgendwo dazwischen sind, die sicherlich schon eine Indikation für die Behandlung haben und wo man weiß, dass zunehmendes Lebensalter, weitere Fibroseprogression ja auch alles ungünstige Faktoren sind. Und dann denke ich mir, kann man sich schon überlegen, ich denke mir zum Beispiel Leute, wo wir eine vorige Therapie gemacht haben, die negativ waren und dann wieder mit der Virus angestiegen, also Relapser, da wissen wir, die sprechen fast zu 80% an. Das scheinen mir die zu sein, wo wir heute mit dieser Kombination wirklich was versprechen können, dass eine Heilung erreichbar ist. Und die sollten wir jetzt erstmal behandeln.
Wenn wir uns entschließen, die Behandlung anzufangen, worauf sollte man besonders denn achten, gerade bei den Co-Infizierten?
Also es gibt meines Erachtens 3 Dinge, auf die wir achten müssen. Das eine ist natürlich, haben unsere Patienten eine HIV-Therapie, die sich überhaupt kombinieren lässt mit dem jeweiligen HCV-Protease-Hemmer. Es gibt signifikante Medikamenteninteraktionen. Für Telepravir ist es im Moment eigentlich nur Efavirenz. Damit Hochsetzen der Telepravir-Dosis auf 1125 Milligramm, dreimal täglich. Oder es ist geboostetes Atazanavir mit einem etwas höheren Risiko für eine Hyperbilirubinämie, aber die macht ja klinisch keine Probleme und es sind nur 12 Wochen Therapie. Dann werden beim ICAG wahrscheinlich Daten vorgestellt zu Rategravir und Telepravir, sodass wir dann vielleicht möglicherweise 3 Kombinationsmöglichkeiten haben. Für Bezepravir sieht es so aus, dass geboostete Proteasehemmer wahrscheinlich funktionieren. Wir haben aber nur die 100 Milligramm Ritonavir-Bezepravir-Interaktionsstudie. Es fehlen uns noch die jeweiligen einzelnen geboosteten Proteasehemmer. Aber da Bezepravir über mehrere Stoffwechselwege verstoffwechselt wird, mag es sein, dass die Interaktionen hier nicht ganz so ausgeprägt sind wie beim Telepravir. Aber wie gesagt, da fehlen auch noch die abzuschließenden PK-Studien. In der Pilotstudie allerdings sind alle geboosteten Proteasehemmer einsetzbar gewesen, sodass ich mir denke, dass wir auch darüber, das PK-Sampling in dieser Studie, weitere Informationen gewinnen werden. Auch hier müssen wir noch auf die Ergebnisse der Rategravir-Interaktion warten. Und mit Efavirenz haben wir einen fast 50%igen Abfall der Bezepravir-Spiegel. Aber es sieht so aus, dass in der Studie bei den monoinfizierten Patienten keine Korrelation zwischen Talspiegel und Ansprechen, also Heilung, zu beziehen war, sodass man sich denken könnte, naja, vielleicht kommt man auch mit einer geringeren Bezepravir-Menge hin. Das ist natürlich so ein bisschen vage, weil es für Monoinfizierte ist, wir haben keine Daten zu Co-Infizierten, aber ich denke mir, das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Gegebenenfalls muss man vielleicht sich auch Gedanken machen über therapeutisches Drug Monitoring.
Völlig neu für uns sind ja die Stoppregeln bei der Triple-Therapie. Da ist es ja auch so, dass die, wie wir auch aus Studien und Daten wissen, die Ärzte sich ja nicht immer so 100% dran halten. Was ist denn so Ihre Empfehlung zu diesen Stoppregeln?
Richtig, wir hatten ja eben gesagt, es gibt 3 Dinge, die wir beachten müssen. Das zweite wäre nämlich dann die Stoppregeln. Das heißt also, für uns ja ungewohnt. Hepatitis C-Therapie haben wir individuell nach europäischen Leitlinien mal kürzer, mal länger gemacht, je nach Wahrscheinlichkeit des Ansprechens. Jetzt haben wir Substanzen, die möglicherweise eben auch in eine HCV-Proteasehemmer-Resistenz einmünden. Das heißt, wir können nicht ewig weiter therapiert, sondern müssen beim Patienten, die unter Medikamentendruck replizieren, entsprechend die Therapie absetzen, so wie wir das bei HIV auch machen würden. Da gibt es im Wesentlichen die Stoppregel, dass wenn jemand bei Woche 4 nach Zugabe des Proteasehemmers nicht unter Nachweisgrenze ist, man entsprechend, also wenn es unter, wenn er bei Telepravir über 1000 Einheiten ist, nach 4 Wochen, dann würde man Telepravir absetzen. Beim Bezepravir würde man das bei Woche, da kommt ja das Lead-In, würde man 8 Wochen therapieren und dann zu Woche 12 bei über 1000 internationalen Units entsprechend absetzen. Dann ist die Frage, was ist mit dem Patienten, der negativ ist und auf einmal wieder im niedrigen Bereich messbar ist. Ich denke mal, da wird man auch beim Anstieg über 100 Einheiten absetzen. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, erstmal PEC und RIBA weiterzugeben. Immer da denken, dass das ja nicht mit einer unmittelbaren Resistenzerwägung verbunden ist. Und vielfach ist es natürlich individuelle Entscheidung, weil was ist, wenn der Patient mit 20 Millionen beginnt und auf 1100 Kopien nach 4 Wochen abfällt, dann hat er immerhin 3 Log. Das ist ja jetzt nichts. Also ich glaube, man wird sich da schon natürlich im Einzelfall so ein bisschen entlang hakeln müssen, aber natürlich wollen wir, wenn irgendwie möglich, Resistenzen verhindern und sollten auch diese Stoppregeln, glaube ich, relativ konsequent verfolgen, immer dann auch denken, dass wir ja wenig Erfahrung haben. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal auf die Daten verlassen, die aus diesen Studien kommen, auch wenn die natürlich nur teilweise für Co-Infizierte da sind und wir uns teilweise eben auch auf die Mono-Infizierten Daten dann verlassen müssen. Aber im Moment, glaube ich, ist es auch aus Sicherheitsgründen am besten, wir halten uns an den Regeln, so wie sie dann auch in dem Beipackzettel stehen.
Sie hatten drei Punkte erwähnt, die es zu beachten gibt. Was wäre denn der dritte Punkt?
Ich glaube, der dritte Punkt, dass wir uns klar machen müssen, wie gehen wir eigentlich mit den Nebenwirkungen um und was müssen wir erwarten, jetzt gerade bei den co-infizierten Patienten. Und weil das ja auch so ein bisschen unser Vorgehen verändert. Also ich denke mir, wenn wir bei Bezepravir haben wir 50% Grad 3, Grad 4 Anämien. Bei Telepravir haben wir doppelt so viele Anämien gehabt wie im Pegriba-Arm. Also das ist schon eine nennenswerte Größe. Das heißt, ich glaube, wir müssen kurzfristige Blutbildkontrollen machen. Und wir müssen auch über den Einsatz von Erythropoietin nachdenken. Das ist für mich noch so eine ungeklärte Frage, weil Erythropoietin im Moment nicht als supportive Behandlung bei der Hepatitis C-Therapie in Deutschland zugelassen ist. Also ist auch die Frage, wer trägt denn die Kosten dafür? Oder soll man lieber Blutkonserven geben, was aber auch nicht so ganz ohne ist, weil das ja auch zu einer Eisenüberladung der Leber führt, was möglicherweise auch einen Effekt dann nachher auf SVR hat. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie wir vorgehen wollen. Also das sind so Sachen, wo wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen Klärungsbedarf haben, auch natürlich mit dem Hersteller. Es ist möglicherweise so, dass der EPO frei zur Verfügung stellt. Das sind, glaube ich, Dinge, die noch zu klären werden. Aber das ist etwas, worauf wir achten müssen. Also einmal, glaube ich, insbesondere die Anämiefrage. Und das Zweite ist der Hautausschlag unter Telepravir, der zum Glück zu keinen Therapieabbrüchen in der Telepravir-Studie bei co-infizierten Patienten geführt hat, aber meine ich auch nochmal so ein besonderes Management innerhalb der ersten vier Wochen. Also ich glaube, wir werden die Patienten häufiger sehen als unter Pegriba alleine und das muss man, glaube ich, auch nochmal sich dann eben klar machen, dass es für den Patienten einfach eine intensivere Arztbesuchfrequenz dann mit sich bringt.
Erfahrung, das ist das nächste Stichwort. Es werden sicher Patienten behandelt werden. Es wäre ja gut, wenn man da irgendwie einen Erfahrungsaustausch hat. Gibt es denn da irgendwelche Bestrebungen, diese Daten zu sammeln und auszuwerten?
Klar, also das Ziel, was wir jetzt so ein bisschen gehabt haben, auch von Seiten der KAD, also der Sektion der klinischen Studien in der Deutschen Aids-Gesellschaft, natürlich so ein bisschen, können wir nicht möglicherweise so Art Phase 4 kontrollierte Studie bei co-infizierten Patienten anbieten, eben in der Hoffnung, dass wir eben gerade, weil es neue Monitoring-Regeln gibt, auch natürlich unklar ist, werden wir mehr, weniger, welche besonderen Nebenwirkungen werden wir sehen und haben deswegen entsprechende Protokolle an die beiden Firmen, die diese Proteasome herstellen, geschickt. Beide befinden sich im Moment nochmal im Review-Prozess. Es kann also durchaus sein, dass wir also auch eine offene Studie kriegen, wo wir dann natürlich auch möglichst vielen deutschen Zentren entsprechende Beteiligung anbieten werden, dass man das erstmal kontrolliert sozusagen macht. Sollte das nicht klappen, denke ich mir, müssen wir versuchen, eben eine entsprechende Kohorte aufzubauen und die Daten zu sammeln. Denn das ist ja doch, sagen wir mal, für uns alle eine recht neue Therapie und in der Ermangelung von Daten bei Co-Infizierten müssen wir dafür, glaube ich, uns schon auch so ein bisschen anstrengen, das zu sammeln, einfach im Sinne der besseren Erfahrung und Weitergabe dessen, was wir daraus lernen können, für nachher oder nachfolgend zu behandelnde Patienten.
Herr Professor Rockstroh, vielen Dank für das Gespräch.